Ich will, dass dieser Winter der Solidarität auch ein Winter der Kultur wird, sagte letzte Woche in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth. Wie viel Solidarität braucht in diesem Winter aber die Kultur? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio aus dem Foyer des Berliner Friedrichstadtpalastes und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturrat. Mein Name ist Harald Asel und wir fragen uns heute: kalter Winter für die Kultur. Was tun, wenn die Energie knapp wird, Privathaushalte die Heizungen runterdrehen, Unternehmen über Produktionsunterbrechungen nachdenken und die disponiblen Mittel der öffentlichen Haushalte schrumpfen? Die Kulturhäuser dicht machen oder im Gegenteil als gesellschaftliche und im Wortsinn echte Wärmestuben weit aufmachen? Vielleicht wissen meine Gäste Antworten. Herzlich willkommen, sage ich Laura Neugebauer, Bündnis 90 Die Grünen, Vorsitzende des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Uwe Lübking ist Beigeordneter im Deutschen Städte- und Gemeindebund, zuständig unter anderem für Kultur, Bildung und Sport. Menexe Wenzler ist stellvertretende Direktorin der Stiftung Deutsches Technikmuseum in Berlin. Hallo. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, das ist der Spitzenverband der deutschen Kulturverbände. Und der Hausherr ist bei uns Bernd Schmidt, Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes. Und Bernd Schmidt, frage ich Sie doch gleich mal als erstes, haben Sie schon Notfallpläne für mögliche Energierationalisierungen in der Schublade? Weil die Menschen kommen ja wegen Glanz und Lichter.
Ja, und Gott sei Dank mussten wir da nicht auf diesen Trottel von Putin warten, bis wir auf LED umgestellt haben. Also bei uns auf der Bühne ist schon 85% LED-Licht. Das spart eine ganze Menge. Trotzdem gucken wir natürlich auch ein bisschen bange in den Winter. Man weiß ja nicht so genau, was auf einen zukommt. Klar ist, am Glanz wollen wir nicht sparen. Das zeichnet uns aus und es gibt ja auch eine gewisse Hoffnung, dieser Glanz. Und insofern hoffen wir, dass wir damit durch den Winter kommen, aber ganz ohne Politik und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden wir es nicht schaffen.
Ja, Museen, die können doch einfach einen Schließtag mehr einrichten, denken manche. Aber, Menexe Wenzler, Energie verbraucht ja oft genau das, auch gerade in Museen, was wir nicht sehen. Also zum Beispiel die Depots. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, na ja, da gehen wir mit der Klimaanlage runter. Wie sehen eigentlich so Spielräume in Ihrem Haus aus?
Also in dieser Hinsicht tatsächlich sind die Spielräume relativ eng. Wie Sie sagten, wir können sicherlich auch 2 Tage mehr zumachen. Das wird nicht viel bringen. Und das, was man übersieht, ist tatsächlich der Aufwand, der geleistet wird und Output sozusagen dessen. Also aus konservatorischer Sicht können wir die Klimaanlagen nicht so weit hochdrehen, ohne dass Kulturgut Schaden nimmt. Genauso ist es in den Depots, wobei fürs Technikmuseum muss ich sagen, unser Depot ist so marode und hat einen so einen Sanierungsstau. Da pfeift es eh durch alle Fenster, das darf man gar nicht so laut sagen. Da haben wir allerdings wenig Spielraum, weil wir eben, insbesondere Museen, ja nicht Herrinnen und Herrinnen unserer Liegenschaften sind, sondern die eben in unserem Fall dem Land gehören, der mit seinen Liegenschaftsverwaltungen, wie hier in Berlin der BIM, eben dafür Sorge zu tragen hat, dass die Dinge funktionieren. Nicht immer diplomatisch gesagt, würde ich sagen, kommt man dem auch nach.
Seit diesem Sommer wird ja öffentlich darüber resoniert, wie wir mit der knappen Energie umgehen, wenn es Winter wird. Wir zeichnen dieses Gespräch am Montag, den 12. September auf. Und heute, an diesem Tag, war wieder Kulturausschuss in Berlin. Laura Neugebauer, wie weit ist man denn bei der Berliner Kulturpolitik, bei der Beschreibung, vielleicht sogar schon bei der Lösung dieses Problems?
Also ich kann schon mal so viel sagen, dass wir tatsächlich schon bei den Haushaltsverhandlungen für 2022, 2023 mit einberechnet haben und vorhersehen konnten, dass es Energieprobleme geben wird. Das heißt, wir haben da nicht nur für die Kultur, aber für ganz Berlin 100 Millionen Euro in 2022 und 280 Millionen Euro in 2023 dafür bereits im Haushalt mit eingeplant für das Thema. Aber dass wir diesen Winter, der jetzt vor uns steht, nur gemeinsam hinbekommen, heißt auch, dass wir aus der letzten Krise lernen müssen. Und die Lektion, die wir dort hatten, was die Kommunikation miteinander angeht zwischen Politik und Kultur, mitnehmen müssen in diese Krise.
Es gibt ja eine Menge Gespräche zwischen Bund, Länder, auch den Spitzenverbänden der Kommunen im Moment zu der Frage, wie wir mit dem Energiehaushalt im Herbst und Winter auskommen. Uwe Lübking, spielt da Kultur schon eine wichtige Rolle? Weil ich höre eigentlich immer, das Problem sind im Moment die Schwimmbäder.
Ja, das war, weil einer unserer Schwesternverbände als ersten Vorschlag die Schließung der Schwimmbäder auch vorgeschlagen hat. Und dadurch hat sich das dann hochgeschaukelt. Aber natürlich, über die Kultur wird anders als bei Corona frühzeitiger gesprochen. Also die Bundeskulturstaatsministerin hat mit den Ländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden, im Nachgang auch mit den Verbänden das Gespräch gesucht und gesagt, wie kommen wir eigentlich jetzt durch diese wahrscheinliche Energiekrise im Winter, auch mit dem Ziel, Ziele zu verabreden, also zu sagen, wo können wir auch bei der Kultur oder wo dürfen wir auch bei der Kultur nicht sparen. Mhm. Es geht ja nun auch um Kulturgut, was zu bewahren ist, Sie haben das beschrieben. Aber es geht auch darum, den Menschen ja auch Orte zu bieten, ja, gerade wenn wir jetzt in den Herbst, in den Winter gehen, wo vielleicht dann irgendwo die Lichter ausgehen, dass wir wirklich auch noch Orte haben, wo sie hingehen können, wo sie Teilhabe finden können, wo sie sich mit anderen treffen können. Das gilt gerade für unsere Kommunen im ländlichen Raum auch, weil dort oft, ich denke jetzt an Bibliotheken oder Ähnliches, das sind dritte Orte, so nennen wir sie, das sind die Orte, wo die Menschen noch zusammenkommen können, wo auch gesellschaftliches Zusammenleben passiert.
Sie haben es gesagt, es geht inzwischen schon in vielen Gesprächen darum, Ziele zu vereinbaren. Olaf Zimmermann, ich habe den Eindruck, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendjemand sozusagen eine Liste aufstellt, was zu tun ist und welche Herausforderungen man selber oder auch andere lösen sollen. Aber wir sind noch weit davon entfernt, in einer Debatte zu sein, die Verbindlichkeit generiert, oder?
Naja, wir sind letztendlich auf dem Weg in den dritten Ausnahmewinter für den Kulturbereich. Also wir haben jetzt zwei Ausnahmewinter durch die Corona-Krise gehabt, die uns ja in einer Art und Weise betroffen hat, wie wir uns, das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen, uns ja am Anfang gar nicht haben vorstellen können. Also dass man zum Beispiel alle Kultureinrichtungen schließen würde, das war ja außerhalb unseres Vorstellungsvermögens, dass das überhaupt gehen könnte. Und dann haben wir gelernt, das geht und das geht auch sehr, sehr lange, also gerade für den Kulturbereich. Jetzt gehen wir in den dritten Ausnahmewinter. Das heißt also, Corona ist ja noch nicht vorbei. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Das ist ja noch da. Und jetzt kommt die Energiekrise noch dazu. Und ich hoffe wirklich, dass wir was gelernt haben aus diesen zwei Wintern, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, die ja manchmal sehr lange waren, eben nicht nur ein Winter waren. Ich fand es gut. Letzte Woche hat der Koalitionsausschuss beschlossen, also der Ampelregierung, dass wir Mittel, die noch übrig sind aus der Pandemiebekämpfung für den Kulturbereich, dass wir die jetzt auch einsetzen dürfen, um also die Energiekrise ja zumindest abzudämpfen. Das werden mindestens noch mal 1 Milliarde Euro sein, die jetzt also in den Kulturbereich hineinfließen können. Da diskutieren, verhandeln, streiten wir gerade drum, also wie das praktisch gehen kann, weil auch das ist ja so noch nie gemacht worden. Also wir stehen wieder vor einem Bereich, den wir ja so noch nie gemacht haben und müssen uns überlegen, nach welchen Kriterien soll denn wer was bekommen, damit zum Beispiel im Friedrichstadtpalast die Lichter eben nicht ausgehen. Ja, damit eben das sichergestellt ist, dass auch zu Weihnachten hier noch was leuchtet und dass wir noch ein bisschen Freude auch am Leben haben können.
Wie sehr sind auch nach diesen zwei Ausnahmewintern, die eben nicht nur Winter waren, Kultureinrichtungen tatsächlich nach wie vor bedroht? Es gibt sehr viele kleinere Museen, die möglicherweise ernsthaft davor stehen, geschlossen zu werden.
Das ist absolut richtig. Also wir haben viel debattiert im Deutschen Museumsbund. Schon seit Juli sind wir dabei, als die ersten Stimmen laut wurden, dass Kultur eben wegen Nicht-Systemrelevanz natürlich als Ultima Ratio auch geschlossen werden kann, was mit unseren kleineren Einrichtungen passiert. Und es gibt Kollegen, die sagen, wir haben so viel Einnahmeverluste, also es gibt ja ganz verschiedene Finanzierungsmodelle für Kultureinrichtungen, die sich in Teilen über ihre eigenen Einnahmen finanzieren müssen, jetzt schon die Verluste haben und nicht überall werden diese Verluste eben kompensiert durch die Träger, die sie haben. Hinzu kommt dann das doch zögerliche Verhalten der Besuchenden. Sie wissen, wir sind Gewohnheitstiere, wenn wir lange irgendwo nicht waren, dann überlegen wir uns zweimal, ob wir da wieder hingehen oder eben nicht. Und dann ist das eben so, dass diese Institutionen sich nicht mehr finanzieren können. Und dann heißt es eben tatsächlich nicht wegen der Energiekrise, sondern wegen Illiquidität zu machen zu müssen. Und das muss man deutlich bedenken. Das mag vielleicht größeren Einrichtungen wie dem Technikmuseum anders gehen. Aber wir leben auch von der Vielfalt dieser Institutionen in Deutschland mit über 1000 Museen, die wir haben, deutschlandweit.
Wenn wir das in der Fläche betrachten, können wir das auch zum Beispiel in der Fläche des Landes Berlin sehen, Laura Neugebauer. Wie achten Sie denn darauf? Wie diskutieren Sie das im Kulturausschuss?
Ich glaube, wir sind gerade vor allem dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, wo genau jetzt schon der Schuh drückt, wo er perspektivisch drücken kann oder wird, wie man das lösen kann, vielleicht noch aus eigener Kraft und ab wann man dann auch als Land dort helfen muss. Und das ist der Punkt, glaube ich, an dem wir uns gerade befinden, weil wir auch nicht genau wissen, was kommt. Wir wissen nicht, wann rationiert wird. Da sind wir auch als Land noch relativ alleine. Wir warten auch noch auf Konzepte. Die 1 Milliarde wurde gerade angesprochen. Zumindest für mich ist klar, dass wir dort auch die Bezirke nicht aus den Augen verlieren können. Aber auch einfach, weil ich selber aus der Bezirkspolitik komme.
Wir haben eben dieses Stichwort gehört, naja, dann kommen die Leute vielleicht seltener oder sie haben verlernt, dahin zu kommen. Bernd Schmidt, wie ist das eigentlich? Also wir hatten eine Phase, wo wir nicht mehr über Overtourism in Berlin gesprochen haben. Und ich weiß, dass sehr viele Touristen zumindest den Friedrichstadtpalast fest im Blick hatten oder haben.
Also interessanterweise, und weil es ja immer ein großes Vorteil ist, hier möchte ich es vielleicht auch mal sagen bei dieser Gelegenheit, dass 98% unserer Gäste nicht mit dem Bus kommen, sondern mit anderen Verkehrsmitteln. Die Busse sind aber immer sehr dominant, wenn sie vorm Haus stehen.
Wenn es ein 9-Euro-Ticket gibt, dann kommen auch die Touristen.
Hält auch die Deutsche Bahn bei uns vom Haus. Tatsächlich ist es so, dass etwa 50-60% unserer Gäste aus Berlin-Brandenburg kommen. Das hilft uns auch tatsächlich. Wir freuen uns sehr über den Tourismus, aber es hilft uns sehr, dass wir auch in der Stadt verwurzelt sind. Und das hat uns jetzt beim Wiedereinsteigen im August letzten Jahres sehr geholfen. Da war der Tourismus noch nicht so groß. Ja, es hat jetzt dann so im April zugenommen und wir waren jetzt eigentlich über die Sommermonate, muss ich sagen, sehr, sehr zufrieden. Also wir hatten teilweise Kartenumsätze, die lagen über 2019. Das war bei uns aber auch ein bisschen, glaube ich, damit verbunden, dass die Maskenpflichten eben weniger scharf waren, als sie das im Winter waren. Das ist halt doch, die Leute kommen hier rein, wollen so ein bisschen aus dem grauen Alltag, ein bisschen Abstand, 2-3 Stunden Energie tanken. Und dann ist halt eine FFP2-Maske doch eine permanente Erinnerung daran, dass ein Ausnahmezustand ist. Und dann schaltet man nicht so leicht ab. Als das dann weg war und die Leute auch wussten, wir haben hier eine exzellente Lüftungsanlage, Baujahr 2020, also wirklich Frischluft, wie beim Open Air bei uns eigentlich, nur mit Dach drüber.
Nur, dass es nicht regnet.
Eben, das ist so schön an dem Dach. Und insofern, aber die Luft ist wirklich gut. Und wir haben gemerkt, dass die Leute dann sehr schnell auch gar keine Angst mehr hatten. Also wir haben so, die Sorgen haben, tragen ja weiter ihre Masken. Und wir legen größten Wert drauf, auch in den Schreiben und in Ansprachen, dass wir da dieses gegenseitige Angezicke, wieso trägst du eine Maske, warum trägst du keine Maske, dass wir das sagen, bitte respektiert, dass es Meinungen gibt, eine Maske zu tragen und Meinungen gibt, eine Maske nicht zu tragen. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass die Maskenpflichten wieder drohen könnten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, haben wir gemerkt, dass unser Umsatz um fast 40% eingebrochen ist. Und das ist für uns quasi zwei Krisen, die da aufeinander kommen. Das eine ist, was ist mit Corona im Herbst, Winter? Und das andere ist, dass wir merken, dass natürlich die Nachfrage gebremst ist, weil Leute anfangen, ihr Geld auf die Seite zu legen oder manche Leute gar kein Geld mehr haben, was sie auf die Seite legen können, sondern einfach nur noch von der Hand in den Mund leben. Und das merken wir natürlich auch, diese Nachfragebremsung.
Uwe Lübken hat die ganze Zeit genickt. Das ist offensichtlich eine Erfahrung, die auch flächendeckend ist.
Ja, natürlich. Also wir wissen wirklich nicht, wie der Herbst-Winter sich auch hinsichtlich der Corona-Pandemie wieder entwickelt, welche Regelungen möglicherweise auch die Länder dann noch mal treffen. Da haben wir ja auch noch mal die Unbekannte im Infektionsschutzgesetz. Und wir wissen natürlich auch kommunalerseits nicht, wie sich auch die Haushaltslage in den Kommunen entwickelt. Also kein Kämmerer kann im Augenblick verlässlich sagen, wie entwickeln sich die Steuereinnahmen, welche Aufgaben kommen noch dazu, müssen wir unsere Stadtwerke noch retten, weil die Riesenausgaben für Gas haben. Also das ist vor Ort so sehr viele Unbekannte und das treibt eben auch die Kommunen um. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass auch in den Kommunen die Gespräche nicht abreißen. Also dass man sich auch mit der Kultur an den Tisch setzt und sagt, was könnt ihr auf der einen Seite beitragen, eben damit auch Energie gespart werden kann? Wo können wir auch helfen, damit die Kultur auch noch nachhaltiger wird? Da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, haben wir in vielen Bereichen ja auch viel zu spät reagiert. Und dass wir dann aber auch an die Länder adressieren. Berlin ist ja eine Ausnahme als Stadtstaat dann, aber wir haben ja hauptsächlich die Flächenländer bei uns, dass wir dann auch an die Länder adressieren. Bitte stattet denn die Kommunen auch so aus, dass diese sogenannten freiwilligen Aufgaben, über die wir hier reden, nämlich die Kultur, dass das gar nicht so eine freiwillige Aufgabe ist, sondern dass das durchaus eine Rolle, eine Aufgabe ist, die sehr wichtig ist für die Menschen, für den Zusammenhalt, und dass dann die Kommunen eben auch die Möglichkeit haben, Sparappelle hin, Sparappelle her, die kulturellen Angebote, die genau für diesen Zusammenhalt wichtig sind vor Ort, auf aufrechterhalten zu können.
Kalter Winter für die Kultur, Fragezeichen, Energiekrise und fehlendes Geld. Es geht aber auch um Ideen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Darüber reden wir im RBB 24 Inforadio Forum aus dem Berliner Friedrichstadtpalast in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturrat. Und vom Friedrichstadtpalast ist der Intendant Bernd Schmidt da, Menexe Wenzler vom Deutschen Technikmuseum Berlin, Laura Neugebauer, Vorsitzende des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, Uwe Lübking vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Ja, Olaf Zimmermann, was kann denn die Kultur, was können denn die Kulturakteure beitragen? Denn offensichtlich gibt es da ja auch viel Wissen über Defizite, Möglichkeiten.
Erstmal ist die Kultur natürlich unglaublich vielfältig. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die öffentlich finanzierten Kultureinrichtungen, die letztendlich davon abhängen, dass natürlich ihre Zuwendungsgeber auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Da hat sich, glaube ich, auch in den letzten 2-3 Jahren ein echter Bewusstseinsprozess, ich sage mal, angebahnt. Also das heißt, wir müssen ja unseren Investitionsstau endlich auflösen. Wir müssen vernünftigere, auch energetische Sanierungen unternehmen. Das ist in vielen Einrichtungen möglich. Ich will aber auch gleich sagen, es ist nicht in allen Einrichtungen einfach möglich. Ganz viele unserer Gebäude sind denkmalgeschützte Gebäude oder sind ehemalige Industriegebäude und sowas, wo also man gar nicht so einfach energetisch sanieren kann. Aber zum Kulturbereich gehören natürlich auch der gesamte kulturwirtschaftliche Bereich dazu. Also weiß ich nicht, zum Beispiel die Kinos oder die privaten Theater, die soziokulturellen Zentren, auch ganz wichtige Strukturen. Da merke ich es noch stärker, dass die letzten 2 Pandemiejahre die wirklich an die Grenze geführt hat. Also da ist einfach nichts mehr vorhanden, auch nicht mehr für große Investitionen. Und der dritte Bereich, der wird im Kulturbereich gerne so ein bisschen vergessen, das sind nämlich die, die eigentlich alles möglich machen, das sind nämlich die Künstlerinnen und Künstler. Wenn die nicht da sind, wenn die nicht arbeiten können, wenn die nicht jetzt zum Beispiel in der Energiekrise ihr Atelier heizen können, ja, weil einfach die Mittel nicht da sind, dann funktioniert das auch nicht mit der Kunstproduktion. Also das alles hängt bei uns miteinander zusammen. Und in der Pandemie haben wir ja erlebt, wie die großen Einrichtungen dann schließen mussten und dann aber manchmal nur innerhalb von Tagen die Künstlerinnen und Künstler in Not gefallen sind, weil ihre Aufträge dann weggefallen sind, weil sie auf einmal... Und da muss ich einfach sagen, ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir das in diesem Winter verhindern können. Also dass nicht noch einmal die Einrichtungen zumachen, weil das ist so ein Kartenhaus. Wenn dann also die großen Einrichtungen zumachen, dann bricht der gesamte Kulturbereich ganz schnell in sich zusammen, sondern dass wir wirklich sagen können, wir bleiben offen, wir wollen Energie sparen, aber der entscheidende Punkt ist, dass weiter gespielt wird, dass die Türen nicht wieder zugemacht werden. Und das ist das Ziel.
Laura Neugebauer, aus den Erfahrungen von 2 Corona-Wintern, wie wollen Sie im Bereich der Berliner Kulturlandschaft diese Fehler vermeiden in diesem Herbst?
Ich glaube, es ist wichtig, und da kommt es eben nicht nur auf Kultur an, weil wir haben bei Solo-Selbstständigen ist es auch Wirtschaft, was da mitgreifen muss in der Hilfe. Wir brauchen schnelle, einfache und bürokratische Hilfen, weil das Problem in der Vergangenheit war ja, dass die Fixkosten dann nicht hoch genug waren, um damit bestimmte Hilfen überhaupt gegriffen haben. Mhm. Im Ende kann ich aber auch sagen, dass das Land im Endeffekt da auf jeden Fall einen Teil zu beitragen kann, aber die Länder werden das nicht alleine stemmen können. Ich glaube, was jetzt klar ist, dass wir Hilfen finden müssen und dass wir Konzepte entwickeln müssen, die auch helfen können im Winter. Aber es ist noch nicht was sich heute im Ausschuss auch herausgestellt hat, es gibt viele Ansätze, aber es gibt noch nicht das eine feste Konzept, mit dem wir dorthin kommen. Und das sind, glaube ich, die Debatten, die jetzt in den nächsten Wochen geführt werden müssen. Aber das ist nicht nur bei Kultur so, es ist halt eine vielschichtige Krise und es gibt ganz viele Teile, die dort ineinander greifen. Es sind die Atelierkosten, weil nicht jeder ist in einem Atelierprogramm Atelier mit drin. Es sind freischaffende KünstlerInnen, die vielleicht auch nicht zwingend in großen Institutionen noch mit Honoraren beschäftigt sind, sondern die auch an anderen Stellen arbeiten. Und das sind alles Sachen, die an unterschiedlichen Stellen im System auftauchen. Und da müssen wir auch über Kultur hinaus Lösungen finden. Und die gehen dann wirklich auf alle Ebenen von Leben.
Ich würde nur gerne zu Frau Neugebauer was sagen. Also ich erinnere diese Videokonferenzen, die mit unseren freien Kuratorinnen und Kuratorinnen hatten während der Pandemie, die eben alle joblos waren und wo es darum geht, was kann das Technikmuseum jetzt für die Menschen tun, die in irgendeiner Art und Weise bei uns mal unter Vertrag waren, aber mit denen wir regelmäßig zusammengearbeitet haben und uns waren die Hände gebunden, weil wir natürlich da nicht in Vorleistung oder sonst was gehen hätten können. So. Und nun, Sie sagten es, Herr Zimmermann, Corona ist ja noch nicht vorbei. Also eine Krise wird ja von der anderen überlagert. Das heißt, das, was wir zu tun haben, dass in diesem Winter auch noch Corona sein wird, das ist uns allen gewahr gewesen. Also diese Konzepte, mit Verlaub, die hätten schon da sein müssen, weil eben Corona einfach weiterläuft. Ich würde mir nur sehr wünschen, dass man sozusagen da relativ schnell damit ist. Also wenn als Ultima Ratio wir irgendwann im November vielleicht schon unsere Häuser zumachen müssen, Gott behüte, sage ich, ohne sehr religiös zu sein, dann wird das virulent. Dann werden diese Menschen sozusagen aus allen Netzen fallen und die fallen aus allen Netzen. Also wir haben in Berlin ja schon die Debatte mit der Senatskulturverwaltung zusammen, die Honorare höher zu setzen. Das ist so ein Ausfluss aus der Corona-Pandemie, das finde ich total gut. Aber Honorare höher setzen, auf die sie keinen Anspruch haben bei geschlossenen Häusern, das bringt den Menschen eben auch nichts.
Also ich finde das ganz wichtig, dass wir jetzt versuchen, eben diese Lehren so unmittelbar wie irgend möglich zu ziehen. Aber wir haben ja gesehen, in der Pandemie ging es den Häusern am besten, die Festangestellte gehabt haben, weil die Festangestellten konnten, das ist immer noch Mist gewesen, aber sie konnten in Kurzarbeit gehen und ja, man konnte zumindest weiterhin leben. In vielen Kulturbereichen ist das nicht der Fall gewesen, weil man eben überhaupt nicht dieses soziale Netz hat. Jetzt diskutieren wir im Moment sehr intensiv mit der Bundesregierung darüber, wie wir eben mehr soziale Netze einziehen können, nicht wahr? Es geht um eine Auftragslosigkeitsversicherung, die also geschaffen werden soll. Auch die Erhöhung der Honorare, also so eine Art von Basishonorar, ist schon eine wichtige Frage. Aber das sind natürlich fundamentale Veränderungen, die man nicht in einigen Wochen quasi auf den Weg bringen kann. Und das ist das große Problem. Es wäre so schön gewesen, dieser Herbst wäre jetzt nicht wieder und dieser Winter wäre nicht wieder in eine Katastrophe hineingelaufen oder läuft in eine Katastrophe hinein, dass man mal wieder ein bisschen mehr Zeit hätte, auch wirklich zu versuchen, positive Veränderungen zu machen. Weil jetzt müssen wir schon wieder Nothilfe machen. Jetzt müssen wir schon wieder gucken, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass die Sachen geöffnet bleiben. Da versuchen wir auch einen weiten Blick zu haben. Also wir sprechen mit Leuten jetzt seit der Corona-Krise, mit denen wir vorher nie gesprochen haben. Zum Beispiel die DEHOGA, das ist der Verband der Gaststätten und Restaurants, da haben wir früher nie etwas mit zu tun gehabt. Heute sehe ich die als unsere Partner und Freunde an oder den Deutschen Handelsverband, nicht wahr? Haben wir früher nichts zu tun gehabt. Aber das ist ganz wichtig, weil wenn ich so eine Stadt sehe, die besteht eben nicht nur aus Kultureinrichtungen, sondern die besteht eben auch aus Gastronomie, die besteht eben auch aus Handel und wir müssen zusammen machen. Und heute Mittag habe ich noch mit den Kollegen der katholischen Kirche zusammengesessen, weil es natürlich schon wichtig ist, jetzt abzusprechen, wie gehen wir damit um, wenn also so zum Beispiel viele Kirchen geschlossen werden, auch aus energetischen Gründen, dann macht das Druck auch auf den Kulturbereich. Ja? Also das heißt, es ist nicht egal, wie die anderen Kollegen quasi in ihren Feldern mit ihren Bereichen umgehen. Und das hat sich doch wirklich groß geändert. Also dass wir einfach mehr miteinander besprechen, mehr miteinander absprechen.
Das ist eine positive, wenn man sie überhaupt sehen will, eine positive Entwicklung, die wir nach Corona haben. Wir haben ja in den Innenstädten, gerade in den Großstädten, auch ein Sterben von Einzelhandel und Ähnliches erlebt. Und wie man Innenstädte wieder neu beleben kann, dadurch, dass es neue Formen der Kooperation gibt, indem man Wohnen, Arbeit, Kultur wieder zusammenbringt, was wir ja sehr viel immer separiert haben, das ist, glaube ich, etwas Positives. oder kann etwas Positives auch zur Belebung von Innenstädten sein. Und was die Frage der Kultureinrichtungen und der Kurzarbeit angeht, da muss man sagen, die kommunale Seite hat ja nicht partizipiert aus dem Corona-Paket, hat aber auf der anderen Seite ja für seine Mitarbeitenden hinsichtlich der Kurzarbeiterregelung ja relativ gute Tarifverträge ja noch ausgehandelt. Ob das in einer nächsten Krise nochmal der Fall sein kann, vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzen, weiß ich auch nicht.
Herr Schmidt, ich weiß nicht, ob Sie die Frage so detailliert beantworten können, aber ich habe mich natürlich gefragt, wie viele Kilowattstunden verbraucht denn so eine Show an einem Abend? Also auch damit wir uns mal auch darüber verständigen, was sind symbolische Einschränkungen, wo wir sagen, wir sind miteinander solidarisch und wo ist tatsächlich, wenn so ein Haus für eine Weile schließt, tatsächlich der Effekt dafür, dass dann woanders die Gasspeicher weniger schnell leer werden?
Also wir hatten 2019, das ist ja das letzte Jahr, was vielleicht zum Vergleich taugt, weil wir dann 2020 bis 2021 17 Monate geschlossen waren. Also wir haben 2019 eine 500.000 für Energiekosten ausgegeben und 165.000 Euro für Heizkosten. Es ist für das Haus und was wir machen, ist das in Ordnung. Das heißt, also wir haben ganz gut gespart. Man sieht ja auch, wenn Berlin jetzt hier die Siegessäule nicht anstrahlt und so weiter, ist ja der Spareffekt, ich weiß nicht, was das waren, 50.000 oder 60.000 Euro, der ist ja überschaubar. Da geht es auch um eine Symbolik. Wovor ich warnen wollte, das geht auch in die Richtung, was Olaf Zimmermann sagt, ist, dass wir jetzt in Deutschland, was wir relativ gern tun in unserem Land, das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten. Ja? Mhm. Ich glaube, ein Winter ist per se, und gerade noch mal in Berlin, eine trostlose Angelegenheit. Ja? Und wenn darauf jetzt noch kulturelle Trostlosigkeit obendrauf gelegt wird, hat das Folgen, also nicht nur für unsere Beschäftigten, absolut, auch für die Psyche, für Kinder. Wir haben hier ein großes Kinder- und Jugendensemble, da sind 300 Kinder und Jugendliche. Wenn wir denen schon wieder alles zumachen, also am Ende kann man dann Kilowattstunden mit Leben aufrechnen. Ja? Und wir machen viele Kinder kaputt und auch viele unserer Beschäftigten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Umfeld geht. Bei mir, ich sehe es im engsten Umfeld, Zunahme von Angststörungen, psychische Erkrankungen, Sorgen, Zukunftsangst, Existenzangst. Das belastet die Leute. Und es ist einfach nicht mehr diese Fröhlichkeit und Leichtigkeit da, wie wir sie vielleicht noch 2019 gesehen haben. Und wenn wir jetzt sagen, aus symbolischen Gründen macht es der Friedrichstadtpalast zu, da würde ich sagen, das ist eine ziemliche Scheißentscheidung. Ja? Weil da wird so viel kaputt gemacht, das wird durch das Sparen nicht aufgeholt. Wenn kein Strom da ist, ist ja klar, dass zuerst Krankenhäuser Strom kriegen sollen und ja, Kindergärten und Schulen. Aber solange es um Symbolik geht, würde ich sagen, Finger weg davon. Ja?
Ich will nur gerne dem Kollegen Schmidt beiseite springen und das nochmal untersetzen mit einem konkreten Beispiel. Also was spart wirklich Energie? Also wenn wir das ernst meinen mit Energie sparen, da sind wir alle miteinander solidarisch, um wirklich auch das aufzufangen, was dieser völlig völkerrechtswidrige und grausame Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dann auch sozusagen als Ausfluss mit uns macht am Ende des Tages. Deutsche Museumsbund, für den ich ja auch hier bin, hat schon 2019 angefangen mit einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Museen. Das heißt, in alle Bereiche der Museen hineinzugucken, vom Ausstellungsbau über Energiebilanzen für die Häuser, Dinge zu tun, die uns nachhaltiger und klimafit aufstellen. Und das ist für mich immer wieder, das sehe ich im Technikmuseum, sehr systemimmanent mit Energiesparen und Ressourcenschonung verbunden, diese Nachhaltigkeitsstrategien. Wir im Technikmuseum haben 2019 angefangen mit einer EU-Maßnahme Fenstersanierung, Wärmesanierung, womit wir 165 Tonnen CO2 einsparen pro Jahr, 860 Megawattstunden pro Stunde einsparen, allein durch diese Fenstersanierung. Das ist es, was tatsächlich irgendwie Energiesparen sozusagen als Beitrag leistet. Aber ein oder zwei Tage, wie Sie schon eingangs sagten, zuzumachen, das ist minutiös. Das werden Sie nicht messen können in sozusagen bei den vielen Dingen, die wir alle miteinander tun. Energiesparen durch Schließung der Kultur ist arg zu kurz gedacht. Also wir sehen nicht sozusagen dann, was der volkswirtschaftliche Schaden ist. Die ganzen psychischen Belastungen, die wir am Ende auffangen werden müssen, die ganzen Krankschreibungen, die wir am Ende auffangen müssen, was das für volkswirtschaftliche, finanzielle Schäden ist, das können wir gar nicht ermessen, wahrscheinlich jetzt, wenn wir das zumachen. Ja?
Wenn in einer Runde nur eine Politikerin, ein Politiker da ist, dann muss er sie eben das alles schultern.
Das ist richtig. Ich glaube, was das Ziel langfristig ist, die Türen so lange wie möglich offen zu halten. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eine effiziente Lüftungsanlage, Sie haben LEDs. Aber das ist tatsächlich ja nicht in allen Häusern der Fall. Wir haben in Berlin sehr, sehr unterschiedliche Situationen in verschiedenen großen Kulturhäusern alleine. Da habe ich noch gar nicht von den kleinen Bühnen geredet, von den einzelnen Bibliotheken, die sich in den Bezirken befinden, die auch unterschiedliche Stände haben. Da spielen über die verschiedenen Jahre auch so Themen wie Denkmalschutz und so immer wieder mit rein. Deswegen ist, glaube ich, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir gucken müssen, was können wir schnell noch machen? Was können wir jetzt noch an Maßnahmen tatsächlich umsetzen? Und das sind nicht die großen Solaranlagen auf den Dächern und das sind nicht die großen Sanierungsmaßnahmen, sondern das sind reell, wo können wir jetzt noch Hand anlegen, damit wir wirklich effizient Energie sparen können. Und ich gehe nochmal zurück auf die Bibliotheken, weil eine Bibliothek ist auch, Sie haben die dritten Orte angesprochen und ich glaube, das sind auch nochmal so Punkte, die ganz wichtig sind zu erwähnen, dass wir über diese kleinen Institutionen auch mitreden und sie mitdenken, weil diese Orte sind vor allem in einem Land wie Berlin, wo es sehr viele sehr prekäre Wohn- und Lebenssituationen gibt. Da sind das Wohnzimmer, da sind das Orte, wo Kinder hingehen, um Hausaufgaben zu machen, weil zu Hause man sich mit mehreren Geschwistern das Zimmer teilen muss, weil man keinen Rechner zu Hause hat und man dort halt hingeht. Das sind alles so Sachen, wo wir gesehen haben, wie katastrophal es sein kann, wenn das plötzlich in der Pandemie wegfällt, weil es dann der Seniorenverband ist, der jedes Mal fragt, wann kann ich wieder in die Bibliothek, um dort im Internet meine Aufgaben zu erledigen, die ich erledigen muss. Und deswegen ist, glaube ich, das Ziel jetzt erstmal zu gucken, wie können wir schnell Maßnahmen einleiten und wirklich auch die Türen so lange wie möglich offen halten.
Das wäre ja auch für eine Zeit später noch mal ganz wichtig, Uwe Lübking, darüber zu diskutieren, wie verteilen wir eigentlich in Zukunft die Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und den Kommunen?
Ja, und wenn die Haushalte von Bund und Ländern eben auch schmaler werden, dann bleibt auch weniger für die Kommunen über. Es gibt, und da legen wir jetzt auch schon Wert drauf, es gibt auch, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber das ist dann die reine Notwehr, Klagen auch vom Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, die Länder müssen die Kommunen so ausstatten, dass sie gerade auch ihre sogenannten freiwilligen Aufgaben erfüllen können. Denn das ist der Kern eigentlich von kommunaler Selbstverwaltung. Ja. Und was macht es denn noch für Kommunalpolitik aus? Wer möchte in die Kommunalpolitik gehen, wenn ich nur noch Pflichtaufgaben habe? Also wo mir vorgeschrieben wird, was ich tun kann und was ich nicht tun kann.
Noch sitzen wir hier im Spätsommer in einem geöffneten Kulturort im Foyer des Berliner Friedrichstadtpalastes und hoffen, dass das so bleibt, also nicht der Spätsommer, sondern die geöffneten Kulturorte. Das Forum im RBB 24 Inforadio zum Thema kalter Winter für die Kultur mit Laura Neugebauer, Uwe Lübking, Menexe Wenzler, Olaf Zimmermann und Bernd Schmidt. Und ich würde gerne in diese Runde fragen, wo sind die Kultureinrichtungen, die Kulturakteure Teil einer Lösung, wo sie auch etwas an Kreativität mitbringen, was vielleicht an anderer Stelle in der Debatte fehlt, Olaf Zimmermann?
Na, ich glaube, die Kultureinrichtungen sind deshalb, glaube ich, wirklich mehr Lösung als Problem, weil sie natürlich schon von ihrer Grundidee natürlich eine gewisse Form von kreativem Output haben und mit dem Ungewöhnlichen sich beschäftigen. Und wir haben ja jetzt seit zweieinhalb Jahren eine zutiefst ungewöhnliche Zeit. Und ich sehe auch, dass die Kultureinrichtungen immer stärker versuchen, auch darauf jetzt einzugehen. Also das kann man jetzt in den Spielplänen sehen, das kann man aber auch sehen, was an Literatur erscheint und so weiter. Das heißt also, die Auseinandersetzung der Künstlerinnen und Künstler eben mit dieser, ich sag mal, Ausnahmesituation, die wir als Gesellschaft haben. Das ist das, glaube ich, was der Kulturbereich jetzt einbringt. Und er bringt natürlich, ich sag mal, die anderen Orte ein. Also die Orte, wo ich auch, und zwar ganz bewusst auch mal, dem Alltag entfliehen kann und auch entfliehen soll. Also das, ob ich da nun in ein Kino gehe oder ob ich hier in den Friedrichstadtpalast gehe oder auch zoologische Gärten gehören für mich auch zum Kulturbereich und so weiter. Also ob ich mich also auch wirklich mal entferne auch als Menschen. Das ist der Kulturbereich, der das ermöglicht. Und ich hoffe halt, dass er das so lange wie möglich jetzt in dieser Krise ermöglichen kann. Ich will das nur sagen, weil ich ein bisschen Wasser in den Wein schütten muss, dass natürlich wir ja von
Sachen abhängig sind, die noch nicht einmal die deutsche Politik alleine entscheiden kann. Ja? Es gibt eine EU-Gasverordnung, ja, und da steht zum Beispiel drin, wer im Notfall Gas bekommt, wenn es eng wird, ja, im Winter. Und dazu gehören die Bildungseinrichtungen. Jetzt können wir dann gerne definieren, welche Kultureinrichtungen nach unserer Vorstellung auch zu den Bildungseinrichtungen gehören. Da finden wir bestimmt ganz viele. Ich befürchte nur, dass meine Definition der Politik nicht ausreichen wird. Die wird also dort einen Cut machen und wird sagen, nein, das sind eher Freizeiteinrichtungen, was ich nicht so sehe. Aber das wird das sein, was die Politik sagen wird. Und im Notfall werden wir möglicherweise einen geteilte Kulturlandschaft haben. Also ich kann mir vorstellen, dass in einer starken Krisensituation jetzt im Winter, Frühjahr die Bibliotheken geöffnet bleiben. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wirklich zu den gefährdeten Einrichtungen gehören die Theater, die Konzerthäuser, die Kinos, die in einem solchen Extremfalle dann geschlossen würden. Und da versuchen wir uns gegen zu wehren.
Jetzt verstehe ich, ich habe eben kurz in eine Probe reingeschaut auf der großen Bühne des Friedrichstadtpalastes, warum da so große Bücher aufgebaut sind, aus denen dann Menschen herauskommen. Der Friedrichstadtpalast möchte sich als Bibliothek quasi maskieren, wäre ja eine Möglichkeit. Wie stark fürchten Sie eigentlich, dass Sie in so eine Debatte hineingeraten, wo Sie sich plötzlich rechtfertigen müssen, auch für das, was Sie machen?
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir uns vor der Politik rechtfertigen müssen. Ich habe jetzt hier auch gerade im Berliner Senat, habe ich wirklich die letzten Jahre sehr viel Gutes mitgenommen. Auch der Kontakt zum Kultursenator Dr. Klaus Lederer war exzellent, kurzer Draht. Ich glaube, das ist ein hoher Respekt. Und was auch Olaf Zimmermann und viele andere erreicht haben, ist ja auch, dass wir eben nicht mehr so selbstverständlich, wie es noch vor ein, zwei Jahren war, so mit Bordellen, Spielhallen und so weiter zu Freizeiteinrichtungen gehört haben, sondern dass man halt auch gesagt hat, Kultur ist schon näher bei Bildungseinrichtungen als bei Bordellen. Aber die Politik ist, glaube ich, nicht, dass ich mich bei Ihnen dafür rechtfertigen müsste, dass es uns gibt oder was das ist. Es geht da wirklich um Extremsituationen. Es gibt nicht genug Strom für alle. Und da muss man natürlich eine Kaskade machen. Und möglicherweise kommt es auch nicht zu diesen Extremsituationen, drücken wir mal die Daumen. Aber wenn es soweit ist, natürlich schalten wir dann hier ab. Aber ich würde davor warnen wollen, und ich wiederhole es nochmal, nicht aus symbolischen Gründen. Wenn man sagt, hier, wir mussten hier ein Schwimmbad zumachen, deswegen musst du es leider auch zumachen, das fände ich falsch. Wenn man sagt, es gibt keinen Strom, gibt es keinen Strom. Da gibt es nicht viel zu diskutieren.
Sie haben hier auf der Bühne ein Schwimmbecken. Zur Not könnten Sie eben da auch ein bisschen Schulsport noch unterbringen, wenn andere Dinge nicht mehr funktionieren.
Also ich sehe schon, der RBB ist sehr kreativ beim Umgehen von Vorschriften. wir haben natürlich einen Swimmingpool da oben auf der Bühne, aber der ist natürlich künstlerisch, den müssen wir auch beheizen. Auch mit dem Kinderstück, was wir da gemacht haben, das Stück heißt Labyrinth der Bücher. Auch da sieht man eben, da trainieren Kinder, die haben zwei Jahre waren die nicht auf der Bühne wegen Corona. Wenn wir jetzt denen wieder sagen müssen, sorry, diesmal ist es nicht wegen Strom. Also ein sechsjähriges Kind sind 3 Jahre, die Hälfte seines Lebens. Das sind unfassbare, unvorstellbare Zeiträume, die wir kleinen Menschenseelen dazumuten. Deswegen wirklich sollten wir ganz vorsichtig sein, wann wir wem den Saft abdrehen.
Ich mag es nicht, Versprechen zu machen. Ich mache kein Versprechen. Wir werden alle Türen offen halten den ganzen Winter, wenn ich nicht weiß, dass ich am Ende dieses Versprechen halten kann, weil das außerhalb meiner Macht liegt. Sie haben vorhin schon gesagt, da sind Bundesregularien mit drin, da sind Europaregularien mit drin. Das sind Sachen, die kann ich als Landespolitikerin nicht beeinflussen. Und das Versprechen, was ich machen kann, ist, dass wir als Landespolitik mit den Kulturveranstaltungen im Dialog bleiben. Und Sie haben vorhin schon den engen Dialog mit dem Kultursenator angesprochen, der auch während Corona existiert hat. Und das Angebot, was ich halt als Politikerin und als Ausschussvorsitzende machen kann, ist, dass dieser Dialog halt nicht nur auf der Senatorinnenebene stattfindet und dass wir diese Lösungsansätze uns genauso anhören und genauso in die Lösung mit reinnehmen. Wir halt eben nicht, und da bin ich auch persönlich kein Fan von oben herab sagen, das ist jetzt die Lösung für die Kultur, Weil dafür sind die Häuser zu unterschiedlich. Ich glaube, das Technikmuseum hat ein anderes Bedürfnis als der Friedrichstadtpalast, hat ein anderes Bedürfnis als die Bibliothek in Steglitz-Zehlendorf, hat ein anderes Bedürfnis als der Künstler, der in seinem Atelier sitzt in den Gerichtshöfen im Wedding. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und da eine Größe passt alle Lösungen hier vorzustellen, wäre auch von meiner Seite her unehrlich.
Minister Wenzler, weil wir eben über Kultur als Lösung sprechen, also gerade ein Technikmuseum erzählt doch viel, dass bestimmte Probleme und Fragestellungen, die wir heute haben, früher auch gefragt wurden. Das heißt also gerade, wenn wir jetzt über so Themen wie Energie sprechen, das ist ja, ich meine, alleine für museumspädagogische Ansätze doch die große Chance auch.
Ist es tatsächlich für uns. Also das Technikmuseum zumindest, und es gilt aber für andere Museen auch, sind außerschulische Bildungsorte und Lernorte. Das heißt, unsere Vormittage sind überwiegend mit Schul- und Kita-Klassen belegt, und das soll auch so sein, weil wir eben gerade an einem Webstuhl oder einer Dampfmaschine Physik erklären können, was der Physiklehrer vielleicht trocken in der Schule nicht kann. Wenn ich 2019 als Referenzjahr sehe, da hatten wir 650.000 Besuchende in einem Jahr. Wir haben damals schon die Menschen gefragt, die zu uns gekommen sind, mit welchem Verkehrsmittel sind sie gekommen. Und wenn es eben ÖPNV und Fahrrad war, gab es Anreize einfach fürs nächste Mal, wenn sie uns wieder besucht haben. Ich glaube, auch bei dieser ganzen Energiekrise und Spardebatte ist Bewusstsein schaffen für Sparen und wie man vernünftig sparen kann, weil eben es gibt immer noch Menschen, die vielleicht die Badewanne dreimal die Woche voll machen. Ja, dass wir das vielleicht diesen Winter nicht tun oder weniger tun, braucht ein Bewusstsein dafür. Und das versuchen wir zu schaffen. Wir werden im Ende September die Ausstellung Reparieren eröffnen, wo wir tatsächlich zeigen, dass nicht wegwerfen, Konsum, sondern reparieren vielleicht, dass es was Ressourcen schont. Ich finde schon, wir sind Orte, an denen man sich was abgucken kann. Und dadurch, dass wir Steuergeld finanziert sind, können wir schon gute Politik sozusagen auch in unserem Tun erklären und für Menschen sozusagen anfassbar machen.
Ist die Kultur aus auch möglicherweise, sind die Kulturvertreter möglicherweise auch zu defensiv, oder sind sie einfach im Vergleich zu anderen Bereichen unseres Lebens nicht so mächtig?
Es ist in der Tat so, und das habe ich auch die letzten 2 Jahre während der Pandemie beobachtet, dass es manche Interessenverbände gibt, die ganz schön aufs Tempo drücken und auf die Lautstärke-Taste, wenn es um ihre Interessen geht. Also jetzt mal die deutsche Automobilindustrie 17 Monate zumachen, die hätte sich möglicherweise mit ihren Funktionären anders gewehrt, als wir das machen. Die Kultur ist kultiviert und sie versucht sehr solidarisch zu sein und weiß natürlich auch, dass sie mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gesegnet, kann man ja nicht anders sagen, ist. Und deswegen sind wir da auch immer sehr zurückhaltend. Ich habe am Wochenende gelesen im Spiegel, da fiel mir fast das Brötchen in den Morgencafé, dass bei der Lufthansa die Maskenpflicht abgeschafft wurde. Auch deshalb, weil der Lufthansa-Vorsitzende Carsten Spohr lange Gespräche mit dem Bundesminister Lauterbach, der hier nebenan sitzt und wo ich jeden Tag in sein Büro gucken kann, getelefoniert hat und ihm gesagt hat, wir können die Maskenpflicht an Bord unserer Maschinen nicht durchsetzen. Also die Wirtschaft nimmt sich da mit einer anderen Dreistigkeit und einer anderen Lautstärke heraus, mit den Politikern zu sprechen, als es die Kultur macht. Ja? Und es gibt auf Lufthansa-Maschinen keine Maskenpflicht mehr, weil Herr Spohr mit dem Lauterbach telefoniert hat. Ich habe leider die Nummer nicht, aber ich könnte mal ein Steinchen rüberwerfen, ein kleines, kein großes, und dann vielleicht mit ihm rüberrufen. Ja? Aber das ist so, das geht so in diese Richtung, wir könnten da mal ein bisschen selbstbewusster sein, aber ich denke, die Politik, das ist ein anderes Sprechen heute. Und ich finde es auch angenehm von Politik, wenn sie nichts verspricht, was sie nicht halten kann.
Ist es manchmal vielleicht auch ein Wahrnehmungsproblem, Uwe Lübking, dass es viele tolle Entwicklungen gibt, auch wo Politik und Kultureinrichtungen in einer Kommune super zusammenarbeiten, aber es steht halt nicht im Spiegel und in der FAZ?
Ja, das ist vielleicht so. Das sind dann vielleicht positive Nachrichten, die dann nicht so eine Rolle spielen, weil man eher andere Nachrichten berichten will. Wir versuchen oft schon mal, positive Beispiele dann auch mal unterzubringen. Aber wir machen es dann anders auch. Wir versuchen dann das über Dokumentation oder wie auch immer, indem wir solche Praxisbeispiele einfach mal sammeln und in die Fläche geben. Vieles kann nicht 1:1 umgesetzt werden, aber zumindest, dass man die Ideen weitergibt und sagt, wäre das nicht auch was für euch?
Hier im Raum sitzen Menschen, die das Thema ja auch irgendwie umtreibt.
Ich möchte an dieser Stelle hier die Diskussion um etwas ergänzen, was mir heute gefehlt hat. Kultur findet nämlich nicht nur unter den Professionellen statt, sondern Kultur findet in ganz hohem Maße unter den sogenannten Laien oder Amateuren statt. Und die leisten ganz wesentlich auch etwas für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und deswegen meine Bitte auch, den Dialog, den Sie angesprochen haben, auf diesen Bereich auszudehnen. Ich will mal eine Zahl nennen. Im letzten Jahr hat es eine Untersuchung gegeben. Es gibt in Deutschland 14 Millionen Amateurmusiker. Die tauchen in den großen Diskussionen, auch in der Frage, was ist eigentlich Zivilgesellschaft und so weiter, fast nicht auf. Und genau die aber brauchen wir auch in Zukunft. Und sie sind schon durch Corona in erheblichem Maße eingeschränkt worden, wenn es auch hier in Berlin eine gute Kooperation gegeben hat, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten. Aber sie werden zum Beispiel durch den Mangel an Räumen noch mal ganz, ganz massiv in der nächsten Zeit eingeschränkt werden in ihren Möglichkeiten. Und es ist sehr, sehr schwer, das wieder aufzubauen. Vor allen Dingen, weil auch der Nachwuchs aus den Schulen zum Beispiel wieder fehlt.
Schönen guten Abend. Also mein Name ist Gerrit Wedel. Ich komme von der Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensemble. Gehöre also zu einem dieser Verbände, die auch mit daran gearbeitet haben, dass Kunst- und Kulturschaffende im Rahmen der Corona-Krise, denke ich, noch relativ gut davon gekommen sind. Zumindest die von uns vertretenen, unmittelbar vertretenen Mitglieder. Es ist für jeden und für jeden Teilbereich, über den wir hier reden, ist es am Ende eine Frage des Geldes. Wenn die Energie nicht da ist, ist sie nicht da. Punkt aus, basta. Richtig. Und da müssen wir doch fragen, wo sind die Prioritäten zu setzen? Wir müssen Innovationsstau aufheben. Innovationsstau, der überall besteht und der langfristig wirkt. Wir holpern gerade von einer Krise zur nächsten und befinden uns ja noch mal in einer Klimakrise und noch anderen Krisen, die wir haben, die uns noch ganz gewaltig bedrohen werden in der Zukunft. Aber wir stolpern von einer Krise zur nächsten und sagen, ja, und jetzt müssen wir aber erst mal sehen, wie wir die bewältigen. Das kostet Geld. Richtig. Das kostet Geld. Aber nebenher, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein, müssen wir doch jetzt den Innovationsstau beheben, um auf die nächsten Krisen vielleicht auch vorbereitet zu sein.
Also ich finde es sehr richtig, was Sie sagen, weil wir Häuser, also Kulturinstitute, wie Sie auch gesagt haben, Frau Neugebauer, sehr davon betroffen sind. Und ich finde auch, dass es eher die ganzheitlichen Lösungen sind, die eben helfen werden, uns gut aufzustellen für die nächste Krise, woran sie auch mal sozusagen bestehen mag. So, es ist eben nicht die Tür, die man abschließt und dann ist gut, sondern es sind nachhaltige Investitionen in die Kulturinstitutionen, die sie tatsächlich krisenstabil machen.
Mit dem Innovationsstau, natürlich. Also das ärgert uns schon sehr lange, dass wir den haben. Ich denke da auch nur an den Bildungsbereich. Für mich ist also unvorstellbar, dass wir mittlerweile, ich glaube, 100, ich weiß gar nicht wie viel Milliarden Euro, wir Investitionsstau im Bereich der Bildung haben. Das ist allen bewusst. Das ist der Bereich, wo ich, wenn ich keine Rohstoffe habe, am meisten investieren muss. Das sind das Bildungseinrichtungen und Partner von Bildungseinrichtungen. Und trotzdem haben wir diesen Stau, der von Jahr zu Jahr, obwohl investiert wird, immer noch steigt. Und bei anderer Daseinsvorsorge haben wir das auch. Also wenn jetzt mittlerweile die Kohletransporter auf der Bahn Vorrang kriegen vor dem ICE, dann liegt das nicht daran, dass wir zu viele Züge haben, sondern sagt was über den Zustand der Infrastruktur aus in dem Bereich.
Dann bleiben wir zum Schluss doch noch mal bei Positiven. Voraussichtlich am 21. September lese ich, wird der Deutsche Kulturrat seine Positionen und Forderungen an die Politik verabschieden. Was steht denn am Punkt 1 dabei voraussichtlich?
Also wir haben da Mitgliederversammlung und deswegen werden wir uns da positionieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses Mal als Punkt 1 sagen werden, die Kultur bleibt auch im Krisenwinter geöffnet.
Bravo.
Und das freut auch Bernd Schmidt. Wie viel Glanz versprechen Sie denn dem Publikum in diesem Winter?
Es ist nicht die Zeit für schenkelklopfenden Humor, aber es ist die Zeit für Hoffnung, Lebenswillen zu bewahren, an die Zukunft zu glauben und dass Dinge besser werden und nicht schlechter. Und ich glaube, da hilft es, wenn man mal die Wohnung verlassen kann und unter Menschen kommt, sich mit Kultur vollsaugt, ernst oder heiter. Insofern, ich verspreche den Leuten, die hierher kommen, sie werden nicht schlechter gelaunt hier rausgehen, als sie reingekommen sind.
Und der Glanz in den Augen lässt sich auch nicht nach Kilowattstunden messen. Ich danke dieser Runde Laura Neugebauer, Uwe Lübking, Menexe Wenzler, Olaf Zimmermann und dem Hausherrn Bernd Schmidt. Danke, dass wir bei Ihnen im Berliner Friedrichstadtpalast zu Gast sein durften. Das war das Forum im RBB 24 Inforadio. Ich danke allen, die uns zugehört und mitgedacht haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.